Mann, diese Mikrofonhalterung ist so ein Schmutz hier unten, ohne Scheiß. Du kannst das Ding nicht bewegen, ohne dass das Teil da immer rausrutscht. Es geht richtig auf den Sack.
Das ist der Josh Kabel Mikroständer Rant jetzt.
Der ist harmlos im Vergleich.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Phänomene und, mysteriöser...
Schon wieder?
Das kann nicht sein. Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten... Das fängt doch schon wieder scheiße an hier.
Es ist aber auch 4 Wochen her.
Ja. Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Phänomene und...
Nein, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
So, danke Christoph. Dafür habe ich dich auch hier neben mir sitzen. Einen oder zwei wahre Kerne versteckt haben. Hier wie immer die Spoilerwarnung. Die Geschichten von Folge 121 beginnen ab 29 Minuten 51. Und jetzt reden wir über meine Geschichte vom letzten Mal. Du musst
mich gar nicht fragen, wie mein Urlaub war, ne? Ich sitze hier knackebraun im YouTube-Video.
So braun. Obwohl ein bisschen schon noch.
Ah, weil meine Bräune ist schon weg. Ja, stimmt. Denn Leute, ich bin ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen.
Wir haben uns halt schon gesehen und für euch war es gar kein Unterschied, weil wir haben ja fleißig
Für mich ist es ein Riesenunterschied. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich hier war. Ja.
Wie war es denn?
Nee, war schön. War schön, war wirklich schön. Also Neapel war, ganz kurz war ich in Neapel, weil wir da nur einen Transfer hatten. Das war wirklich die schlimmste Taxifahrt meines Lebens. Habe ich dir aber auch schon erzählt.
Ja.
Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und dementsprechend schlimm war auch mein erster Eindruck von der Stadt. Aber der Ort, wo wir waren, das ist ungefähr so eine Stunde entfernt gewesen davon. Castellabate, du warst da ja selber auch schon mal. Du warst auch in dem kleinen Dorf oben auf dem Berg, oder? Das war richtig Castellabate. Ja, das andere heißt das Santa Maria, die Castellabate.
Das ist alles da drumherum und oben hast du wirklich die Kastel.
Genau, das war richtig geil da voll oben. Geil, ja. Also, aber unten auch, also toller Strand.
Ich finde es ganz witzig, dass wir da an den gleichen Orten einfach waren.
Ja, ich fand es lustig, weil du auf meine Instagram-Story geschrieben hast, ach guck mal, da war ich auch schon.
Ja, das war ganz geil.
Nee, und das war total toll, also wirklich, ich mochte die Leute da, ich mochte das Essen da, die Läden.
Was war das Leckerste, was du gegessen hast und was war das Schönste, was du gesehen hast?
Uiuiui, das Leckerste, was ich gegessen habe, das waren die Iglo-Fischstäbchen unten. Nein. Das Leckerste, was ich gegessen habe,
Müllermilch-Joghurt, den du mitgenommen hast.
Also ich muss sagen, ich finde manchmal so... Ich weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben. Sag ich gleich noch was zu. Ich überlege gerade noch mal. Was war die zweite Frage? Das Schönste, was du gesehen hast. Das Schönste, was ich gesehen habe, würde ich glaube ich sagen, war der regelmäßige Sonnenuntergang bei uns auf dem Balkon.
Du hättest jetzt die Gelegenheit gehabt zu sagen, meine Freundin...
Ich muss aber fairerweise sagen, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das hatte ich in meinem Kopf. Es gibt nämlich ein Foto, da sitzen meine Tochter und meine Freundin mit den Knien auf der Bank sozusagen, angelehnt an der Wand von dem Balkon und gucken auf den Sonnenuntergang.
Ah, okay.
Und wir hatten wirklich immer das Glück, dass es so auch von der Himmelsrichtung so war, dass wir hatten Meerblick und die Sonne ist aber auch da untergegangen.
Ja, ist geil.
So, und das war wirklich wie im Film. Also ich habe auch richtig geile Bilder davon. Das war wirklich jeden Abend, wenn es nicht bewölkt war, war das so. Das war wirklich richtig geil. Und das Beste, was ich gegessen habe, wir haben extrem viel selber gekocht, sage ich auch. Und ich kann natürlich auch extrem gut kochen, Leute. Deswegen war das Beste wahrscheinlich meine selbstgemachte Tomatensauce mit Salsiccia und Pasta. Mhm. Nee, aber ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe da einfach immer sehr lecker süß gefrühstückt. Also so Cornetto mit Pistachio drin oder so diese Crema in den Sachen finde ich geil.
Generell diese süßen Frühstücke in Italien finde ich einfach richtig geil.
Fand ich einfach geil. Weil ich mach dir ganz ehrlich, bei der Pizza oder so, ne? Das ist so neapolitanische Pizza, finde ich auch lecker, aber ich finde nicht neapolitanische Pizza immer noch ein bisschen leckerer. Also so, ne, auch dünner Rand.
Zum also Beispiel. Du findest nicht, ja, ja, okay.
Ne, Neapolitaner ja, ja, machen die Pizza ja immer so mit so einem fluffigen Rand und so sehr kross.
Ja, so einen dicken Rand auch und so weiter.
Genau, total lecker. Aber ich habe irgendwie so auch nochmal gemerkt, als ich in Italien war, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir Deutsche oder Nicht-Italiener neigen dazu, italienisches Essen aus Italien so zu overhypen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir kommen da, also bei mir war das so, ich komme da mit Erwartungen in das Land, jetzt müssen die mich hier aber vom Hocker hauen. Und teilweise dachte ich so, naja gut, also das gibt's jetzt bei meinem guten Italiener nebenan, der jetzt nicht einen auf Shishi macht, der kann das aber mindestens genauso gut.
Das stimmt. Meine Erfahrung war da so, dass ich finde, habe ich auch schon mal gesagt, das gleiche gilt für den Espresso auch und sowas, die durchschnittliche Qualität ist einfach besser. In unscheinbaren Läden, wo du in Deutschland sagen würdest, da brauche ich gar nicht reingehen, kriegst du da erstaunlich gutes Essen für erstaunlich wenig Geld.
Aber dazu muss ich aber dann auch eine Sache sagen, die haben aber auch nicht, wenn du davon jetzt sprichst, gehe ich mal davon aus, du meinst dann auch nur jetzt den klassischen Italiener. Das war immer der Running Gag, komm, wir gehen zum Italiener. Als wir in Italien essen waren. Ach so, weil die Dichte an Restaurants, die da ist, das sind eigentlich alles Italiener. Also da gibt es italienisches Essen. Das hast du bei uns ja. Wie oft gehst du bitte hier raus und sagst so, ich gehe jetzt essen und dann sind fast alle Läden irgendwie so deutsche Hausmannskost.
Ach so.
Ist ja schon selten.
Ja, aber weil die italienische Küche leckerer ist als die deutsche.
Ja, gut.
Ich finde schon,
da hast du vollkommen recht. Nur bei uns ist ja schon so, zum Beispiel, du gehst durchs Viertel, da ist ein Vietnamese, da ist ein Araber, da ist das.
Ach, du meinst, du hast da nicht so viel Auswahl, was nicht italienisch ist?
Ja, genau.
Verstehe ich. Ja.
Genau. Also ich habe da nicht so viele Läden, vielleicht liegt das jetzt auch an, dass ich in einem Kaff war, ne? Das kann natürlich da auch daran liegen, aber
aber das ging mir auch so, ich hatte dann auch, als ich in Italien war, mal einen Griechen gesehen und dachte so, okay, aber ich gehe jetzt hier nicht zum Griechen.
Nee, das hätte ich
das ist total komisch.
Das würde ich auch nicht machen.
Oder, keine Ahnung, dann hast du da irgendwie, was weiß ich, ein türkisches Restaurant. Ich meine so, ja, aber
ich bin in Italien.
Ich bin fucking Italien. Ja. Ich gehe jetzt hier nicht zum Griechen oder
Türken. Ja, würde ich auch. Aber wirklich, dann auch, als ich dann manchmal gesehen habe, was sie da für Pizza essen. Da irgendwie so Wurstel mit Pommes.
Ja, ja. Und teilweise auch super amerikanische Pizzen.
Ja, so. Und da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass die das nur für die Deutschen und Schweizer machen, die da
Urlaub
machen.
Nee, aber ich glaube, dass es da ja einfach, also genau was du sagst, da sind halt dann irgendwie in jedem Ort hast du dann halt 10 Italiener, die müssen sich auch irgendwie unterscheiden. Dann sagt der eine halt, ja, bei uns gibt's dann halt Pizza mit Pommes und Wurst drauf.
Das gibt's ja schon an jeder Ecke, ehrlich gesagt.
Das ist einfach so ein Ding.
Ja, genau, das ist einfach so ein Ding. Und wir zermürben uns hier den Kopf über Pizza Hawaii und führen hier Kriege.
Das hast du aber auch jetzt auf jeder Plattform, die dir zur Verfügung steht, bisher.
Auf einer einzigen.
Nee.
Doch, auf diesen Threads, das habe ich gerade
ausprobiert. Das hast du mir auch noch gesagt.
Das habe ich dir erzählt, das stimmt.
Das hast du noch, irgendwo war das noch, auf Discord oder im Twitch-Chat oder so. Irgendwo, ich habe das vorher schon immer gehört. Dann hast du mir das erzählt.
Ja, aber das ist
auch so. Und dann hast du
es
jetzt im Podcast nochmal gesagt. Und dann habe ich letztens gesehen, dass du jetzt Threads benutzt. Und
habe ich mir runtergeladen. Ja. Aber nur eigentlich, weil ich immer so...
Weil bei Twitter keiner geliked hat.
Weil das Praktische ist ja, ich habe mir das runtergeladen und dann auf einmal habe ich eine Benachrichtigung bekommen und plötzlich hatte ich irgendwie schon über 200 Follower.
Ja, weil es halt die von drüben sind, ne?
Nee, das sind einfach meine Instagram-Follower.
Ja,
mein
ich doch.
Genau, und dann war ich so, na gut, dann kann ich auch mal was posten. Bei Twitter juckt das ja keinen mit meinen 5 Followern da so. Mache ich trotzdem.
Und bei Twitter lese es immer nur ich und schmunzel.
Genau, ja, und freue mich immer, wenn du likest. Freue mich immer nicht, wenn du nicht likest, weil ich weiß, du siehst es.
Ja, aber du schreibst auch oft einfach irgendeinen Scheiß über Tarkov, das muss ich nicht
sagen. Ja, das stimmt, da hast du recht. So. Naja, aber... Um mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Ja, ich würde sagen, das Leckerste, was ich gegessen habe, war das Frühstück da.
Mhm.
Wobei, ich hatte auch geile Ravioli. Mhm. Aber, ja.
Aber da bin ich bei dir. Das ist natürlich in Deutschland tendenziell ein bisschen teurer. Aber wenn du hier zu einem guten Italiener gehst, kriegst du halt einfach phänomenales italienisches Essen. So, es ist nicht so, dass man, ich finde, es ist nicht so, dass man sagt, wenn du was richtig Gutes essen willst, dann musst du schon nach Italien. Weil,
das Ding ist halt, auch beim Eis war das genau dasselbe. Beim Eis bin ich dann auch so. Ja, dann kommen die dir da irgendwie mit, Kinder Bueno und mit Kinder Country Eis und so. Weil Kinder ist da ja ein Riesending.
Ja, aber.
Ja. Und dann aber dann.
Es ist so ein bisschen, als ob du erwartest, dass in Italien die Zeit stehen bleibt, während du nicht da bist.
Nein, das nicht. Aber es war schon auffällig, dass alle Läden das haben. Und als ich in Bergamo war, und Bergamo ist ja wirklich richtig Norditalien,
ja,
da war ich 2019, also kurz bevor da Corona richtig da der Sensenmann durchgegangen ist. Ne?
Ja.
Und da muss ich sagen, und das ist immer noch in meinem Kopf geblieben, ohne Witz, das war bisher noch das beste Eis, was ich gegessen habe. Das war das beste...
Klingt dann auch Höhenluft. So, du
nein, das war wirklich, das war das beste italienische Essen, auch was ich da gegessen habe. Da hatte ich so selbstgemachte Ravioli mit Kaninchen. Und jetzt unabhängig davon, dass das jetzt sich ein bisschen Etipetete anhört, das war mega lecker. Wirklich, das war richtig geil. Das
war teuer?
Eis, Nee, Kaninchen
in Bergamo essen klingt so ein bisschen.
Das war, also jetzt nicht unter 20, also auf jeden Fall unter 20 Euro.
Ja, okay.
Und das Eis auch. Und da bin ich das erste Mal auch in Kontakt gekommen, weil ich war das erste Mal in Bergamo in Italien. Mhm. Und die machen da keine Kugeln.
Die machen immer diesen Spatel-Dings.
Genau, und das hat ich, da ich fand das richtig geil da. Also da, und das sticht immer noch in meine Erinnerung heraus, dass das da so lecker und so besonders lecker war.
Okay.
Ja. Naja, aber ja. Aber ich muss auch mittlerweile sagen, inzwischen finde ich das nicht so smart, wie die das machen mit dem Spachtel. Ich finde, dass es in Deutschland schlauer gemacht ist mit den Kugeln.
Weil?
Weil mir aufgefallen ist, dass es eigentlich jedes Mal so ist, dass wenn du das mit diesen Spachteln hast, dass das irgendwann einfach ineinander übergeht. Das passiert aber nicht bei Kugeln. Bei Kugeln hast du
die
immer...
Die abgeschlossen für sich.
Ist so, okay, jetzt habe ich Zitrone gegessen und jetzt...
Außerdem machen die dieses schöne... Wenn die dieses,
oh ja, das ist auch das, cool.
Wenn du es ins Wasser halten.
Das ist auch cool.
Ich hatte so ein Ding früher zu Hause, meine Eltern halt, und habe ich immer damit rumgespielt und wollte immer die Eiskugeln machen, weil das so witzig ist da hinten. Ja. Dieses.
Nee, aber war also insgesamt ein sehr schöner Urlaub, ein sehr leckerer kulinarischer Urlaub, weil die Lebensmittel, die man da kaufen kann, sind ja einfach geil. Jeden kleinen Tante-Emma-Laden kriegst du richtig geiles Zeug so und damit kannst du auch geil kochen. Also dieser Buffala-Mozzarella, den die da einfach alle haben, mein Lieber.
Ja, du warst doch deiner ging von, habe ich schon erzählt, ging von Vanulo und da.
Du hast mir das, genau, als wir da ein Trinken waren, ne?
Da war ich ja und habe gesehen, dass die Büffel da von so Robotern gemolken werden und nur wenn sie wollen und da sind so Massagegeräte.
Das habe ich doch auch gleich mit draufgestellt. Ey, und Scheiße, das sollst du dich vom Roboter melden.
Die waren so, wo ich dachte, oh, ich bin richtig eifersüchtig auf diese, auf diese Büffel, die hier stehen. Und das ist schon extrem, wirklich, also kann man schwer vergleichen mit so Büffelmozzarella, die du hier im Supermarkt kriegst. Tja. Zumindest diesen abgepackten, fertigen. Gibt hier auch manchmal guten.
Ja.
So, aber ich glaube, es reicht mit Ausflügen nach Italien. Jetzt kommen wir zu Geschichten aus dem Altbau wieder.
Richtig. Du hast nämlich angefangen.
Ja.
Mit deiner Geschichte.
Der ungebetene Gast.
Der ungebetene Gast. Uiuiuiui. Das ist für euch 2 Wochen her. Für mich sind es 4 Wochen.
Und in Christophs Hirn kannst du das immer noch mal für also, wie Hundejahre, was Gedächtnis angeht.
Das stimmt nicht. Also der ungebetene Gast. Es geht um eine junge Familie, die ein Kind adoptiert und dieses Kind bei sich aufnimmt, bei sich zu Hause aufnimmt. Und nach kurzer Zeit irgendwie feststellen, dass das ja irgendwie... verändert sich was im Haus. Der Junge wird auch, glaube ich, immer ein bisschen stiller, ein bisschen verschlossener.
Also war eh schon still.
Und war eh so ein stilles Bürschchen. Und,
Bürschchen. Auch ein Wort, was du zu selten benutzt.
Und irgendwann wird es dann tatsächlich aber auch ein bisschen paranormal. Also ich glaube, der Schrank fängt an zu wackeln und so Spielzeugautos schweben in der Luft. Und die hören auch, sage ich mal, so die üblichen Geräusche, die so ein Poltergeist auch von sich gibt, sowas hören die und das nehmen die wahr und sie wissen sich nicht zu helfen, bis sie irgendwann, glaube ich, zu einer Kinderpsychologin gehen und da Rat und Tat suchen oder bei einer Ärztin oder sowas halt, glaube ich, ne?
Psychologe, ja.
Oder Psychologe, genau. Und der spricht dann mit dem Jungen und stellt ihm mal so ein paar schlaue Fragen und er sagt dann auch, dass irgendetwas oder irgendjemand an ihm haftet, der auch öfter mal zu laut ist und dann fängt er auch, glaube ich, richtig an zu schreien und hält sich die Ohren zu und dann sagst du, oh, er ist zu laut und so. Und ich glaube, es wird dann es kristallisiert sich dann so ein bisschen raus während dieser ganzen Sitzung, dass dieses Etwas oder dieser jemand, der an ihm haftet, glaube ich, gehört werden will oder verstanden werden will oder sowas. Und das versuchen sie dann auch aktiv zu tun. Und es hat, ich glaube, es ist dann auch eher gar nicht mal so ein übernatürliches Ding oder so ein Geist, sondern es ist eigentlich psychischer Stress, den dieser Junge mit sich herumschleppt. Wahrscheinlich aus seinem vorherigen Leben, bevor er ins Kinderheim gekommen ist. Und dieser Stress wird durch die Arbeit mit dem Psychologen und auch mit dem, sag ich mal, mit dem neuen Verhalten der Eltern eben abgebaut. Und so verschwinden die Symptome und die Sachen, die passiert sind. Und die 3 leben dann, glaube ich, ganz glücklich und zufrieden. Bis an ihr Lebensende. Und,
wenn sie nicht gestorben sind, nein.
Genau. Wir haben natürlich auch euch gefragt und dieses Mal müssen wir auch nicht schätzen. Wir müssen natürlich nochmal, wie ist es denn?
Ja, ich habe vergessen. Wir haben die nicht eingeblendet vom letzten Mal. Aber ich habe die Umfrage gemacht.
Aber jetzt müssen
wir
nicht schätzen. Jetzt haben wir nämlich eine Umfrage gemacht.
Ja.
74% glauben, dass das wahr ist. Ui, 26% glaubt, dass das falsch ist. Oh.
Du hast jetzt lange Zeit gehabt, darüber
nachzudenken. Ja, habe natürlich nur mir Gedanken gemacht, welches süße Croissant ich morgens esse.
Immer Pistazie, ist nie verkehrt.
Habe ich wirklich, ja. Und ich liebe aber auch diese Crema.
Ja,
ich weiß nicht, warum es das in Deutschland nicht gibt.
Das ist einfach geil.
Ich mach's kurz. Ich sag, du hast es ausgedacht. Ich glaube, du hast uns da ein schönes, reales Ende geschrieben und hast so ein bisschen einen auf den gemacht mit einem Poltergeist und so und am Ende hast du das,
auf den gemacht.
Aber am Ende hast du das schön aufgelöst im Sinne von nee, das ist ein ganz anderer Grund. Sowas kann passiert sein, sowas kann jede Woche wahrscheinlich passiert sowas, dass irgendjemand so ein Kind adoptiert und der hat psychischen Stress und vielleicht äußert sich das dann
und
auch
dann
mal,
schwebt ein Auto
dass
in der Luft.
Da Autos schweben. Ja, wobei, das ist schon sehr speziell. Aber ich bleib dabei, ich bin beim Underdog. Ich sag, du hast das ausgedacht.
Dann hast du Glück, dass du dein ganzes Geld in Italien ausgegeben hast, weil du hier keinen Euro mehr lassen musst. Es ist tatsächlich ausgedacht.
Leute, Alter, ich kann ihn lesen wie ein Buch. Das ist die Serie. 3 sind es jetzt.
Jetzt sind wirklich 3, stimmt. Genau, ich wollte einfach mal wieder eine Poltergeist-Story schreiben und habe so ein bisschen geguckt, was denn so in der Szene anerkannte oder ich sag mal, ich wollte gerade sagen wissenschaftlich, aber es ist ja alles so schwierig.
Parawissenschaftliche
Ursprünge angeblich sind von Poltergeist.
Ah, ja.
Und eine Sache, die ich ganz interessant fand, war, dass halt da immer mal stand, dass also können irgendwelche elektromagnetischen Felder sein, irgendwelche rachsüchtigen Verstorbenen, aber eben auch unterdrückte Emotionen oder psychologische Spannungen, die sich dann in diesen Phänomenen, die poltergeistmäßig sind, auswirken. Und das besonders bei Jugendlichen oder halt Erwachsenen, die besondere Stresssituationen haben, aber gerade bei so Kindern und Jugendlichen, die irgendwie missverstanden sind und sonst was. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich genauso eine Geschichte um einen Adoptivsohn, der halt vorher dann schon unausgesprochene traumatische Sachen erlebt hat.
Ja.
So. Und das zeigt sich dann halt in so einem Poltergeist. Und der wird aber auch in diesem Fall dann halt eben nicht durch so einen Exorzismus oder irgendwie sowas besiegt oder entfernt, sondern halt durch einfach viel Harmonie und Zuneigung, um halt eben diese Spannung zu lösen. Und ich fand das einfach irgendwie, ich fand einfach das irgendwie ganz cool, so eine Geistgeschichte, die aber einen ganz anderen Ursprung hat, was man nicht so ist.
Hab ich doch genau recht. Einen auf den gemacht und dann aber nach hinten raus.
Einen auf den
gemacht. Und ich hab, alles richtig erklärt, Leute.
Ja, genau. Also es ist nichts wahr daran, außer, cool. Dass angeblich halt das Ursprünge von Poltergeistern sein können.
Mhm.
Punkt.
Da kriegen wir aber ein paar Euros.
Da kriegen wir von 74% Euros. Guck mal, kannst direkt wieder in Urlaub fahren, Christoph. Ab nach Italien.
Ab nach Italien. Wenn es dann so billig wäre.
Wenn es so billig wäre. Stimmt wohl.
Wobei, wenn man wirklich die 74% hier den Euro lassen würde, dann wäre das drin.
Ja, ich glaube wirklich.
Okay. Hast du aber war so, war schwierig. War ein zweischneidiges Schwert da jetzt zu tippen.
Das, ich glaube, genau, das war auch ein bisschen das Ziel, dass das so eine, ich finde immer Geschichten, die so relativ wenig Ecken und Kanten haben, sind am ehesten so, dass man sagt, ach, könnte auch wahr sein.
Ja.
So, manchmal gibt es halt so, haben wir beide, wo was so Spezifisches drin ist, wo du sagst, ja gut, daran steht und fällt das. Das muss
echt sein. Entweder ist das
sein,
mit Absicht so. Genau ja, deswegen ja, genau. Da reingebaut worden, oder es ist halt einfach so, dass es war.
Ja,
und der Name davon stimmt und der, so, weißt du?
Ja, und das war halt so eine so, ja, könnte beides sein.
Ja.
Und das, darauf wollte ich ein bisschen auch hinaus.
Ja, das stimmt.
Ebenso gefühlt haben anscheinend eine Menge bei Christophs Geschichte Stubenarrest. In Stubenarrest ging es um ein junges Paar, das auf Haussuche ist, wie so viele von uns. Und die dann ihr Traumhaus quasi finden. Also sie sehen eine Anzeige von einem wirklich, wirklich schönen, riesengroßen Haus, was auch echt nicht so teuer ist, und fahren dann dahin und stellen sich da auch vor. Und haben tatsächlich einfach Glück. Also es ist einfach, sie werden von sehr vielen Interessenten ausgewählt und dürfen dieses Haus kaufen. Und ziehen dann da ein und sind auch sehr glücklich und wohnen da, glaube ich, schon eine ganze Weile. Aber eine Sache stört die so ein bisschen, weil eine Sache, also stört die erstmal aneinander im ersten Moment, weil sie beide denken, dass die jeweils andere Person dauernd irgendwie da was mit einem roten Wachsmalstift macht. Weil ich glaube, sie findet den am häufigsten auf dem Boden. Auf jeden Fall finden beide dauernd irgendwie Wachsmalstifte, die auf dem Boden liegen. Und legen den immer irgendwie weg. Und dann am nächsten Tag oder ein paar Stunden später liegt der wieder da auf dem Boden. Und die beschuldigen sich quasi beide gegenseitig, dass sie damit immer irgendwas, fragen sich auch, was der andere überhaupt damit macht. Bis sie dann merken, okay, nee, keiner von beiden malt da irgendwas rum. Mhm. Und das hatte ich auch letztes Mal gefragt schon, ob das immer der gleiche Wachsmalstift ist oder ob das so ein unendliches Lager an Wachsmalstiften ist. Aber es ist immer der gleiche. und ich überlege jetzt gerade, wie sie nochmal auf das Gemälde kommen. In diesem Haus hängt nämlich so ein ganz altes asiatisches Gemälde. Sie haben das nämlich auch von einer Asiatin gekauft.
So eine Wandmalerei. Oder
ja, genau.
Bild an der Wand, ja.
Und wie kommen sie nochmal da drauf?
Die hören so ein Gekicher.
Stimmt, so ein Kinder. So ein Kinderkichern, genau.
Das kommt von da.
Und das kommt auf jeden Fall aus der Wand, da ist er sicher. Ich glaube, er wollte von Anfang an das Bild loswerden, aber sie wollte es da behalten. Und jetzt ist aber der Geduldsfaden gerissen und in dem Moment schlägt er dann mit einem Vorschlaghammer oder macht die Tür auf, macht das auf jeden Fall kaputt und merkt, dahinter ist tatsächlich die Wand hohl. und macht dann ein Loch, dass er da groß genug ist, da durchzukommen und findet dann einen Raum, der über und über auf mit rotem Wachsmalstift bemalt ist. Da steht immer wieder der gleiche Satz, und zwar, ich glaube, Mama, es tut mir leid, bitte lass mich hier raus. Mhm. Und da endet unsere Geschichte mit einem sehr schaurigen Cliffhanger. Und ich sage zuerst, was ihr geglaubt habt. 41% sagen, es ist wahr, 59 halten es für falsch, also relativ knapp. Mhm. Ich würde eindeutig sagen falsch, und zwar, weil ich der Meinung bin, das hat halt ein Plothole.
Oh.
Weil es ergibt keinen Sinn, dass dieser Stift draußen, also entweder ist da ein Kind eingesperrt und kann nicht raus, oder das kann halt rein und raus und den Stift immer wieder irgendwo hinlegen. So.
Ich glaube, du bist auf einem ganz falschen Dampfer, mein Lieber.
Und wenn das halt eben nicht, also wenn das da, also weil auch in dem Raum ist ja auch keine Leiche. Das heißt, irgendwer wurde da eingemauert, das Kind wurde da wahrscheinlich eingemauert als Strafe. Und die kommen auch in den Raum, der ist einfach leer. Da ist nichts, sondern nur Schrift auf den Wänden.
Ja.
Und das heißt, irgendwer muss da rausgekommen sein, aber sie haben ja gerade eine Wand eingerissen dafür, um da reinzukommen. Von daher würde ich sagen, das kann so eigentlich nicht passiert sein. I rest my case.
Ja, also ich würde auch sagen, diese Geschichte ist falsch. Diese Geschichte basiert auf einer Urban Legend. Und zwar heißt die im Original Red Crayons, also rote Wachsmalstifte. Mhm. Ist in den USA relativ bekannt. Allerdings gibt es etwas, da weiß ich nicht, inwiefern die Leute sich das so ein bisschen zusammengesucht haben, dass man das da jetzt mit verbinden kann. Mhm. Es gibt zumindest eine Quelle, habe ich gefunden, die sagt, dass 1969 in Nevada was Ähnliches passiert sei. Da haben Schüler in der örtlichen Grundschule plötzlich auch aus dem Nichts sind da irgendwelche roten Farbstifte aufgetaucht, die nicht zuordnen konnten. Und dann ist ein Kind irgendwann verschwunden und auf dem Tisch dieses Kindes, da stand in roter Schrift Help.
So. Okay.
Aber ob das wirklich passiert ist, dieser Fall, oder ob das nur eine weitere Bullshit-Story ist, die man sich ausgedacht hat, um das Ganze zu untermauern, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen oder in Klammern. Deswegen würde ich sagen, das ist vor allem eine Urban Legend. Deswegen würde ich sagen, die Geschichte ist falsch. Okay. Zu dem Plothole. Also, so wie ich das jetzt geschrieben habe und so wie ich das denn, verstanden habe.
Ist denn die, ist denn die Original-Urban Legend genauso, wie du es geschrieben hast? Oder?
In der, ja, die haben, da gibt es auch einen japanischen Bezug zu. Also, da sagen sie auch, dass es vor allem auch in Japan sehr bekannt ist und da tatsächlich wohl auch based ist. Und da ist es so, dass da eben auch zwei Leute ein Haus kaufen und da treten dann aber irgendwann auch so ein bisschen auch so übernatürliche Poltergeist-Sachen auf. Und das wird in meiner Geschichte auch so am Rande erwähnt, aber die finden auch schon immer ganz weird diese Proportionen hinten an der Wand. Dass sie irgendwie denken, irgendwie sieht das komisch. Sieht das komisch aus. Und, genau, die finden halt immer eben diese Stifte und irgendwann kommen sie dann eben auf den Trichter, dass hinter dieser Wand irgendwas ist. Da ist es dann auch so eine zugenagelte Schiebetür, die die aufreißen, und dann ist es eigentlich genau das.
Ist da dann eine Leiche drin?
Nee. Ich bin jetzt auch mal davon ausgegangen, dass irgendwann vor Jahren, als irgendwer in diesem Haus mal gewohnt hat, jemand sein Kind da eingesperrt hat und bestraft hat.
Und dann irgendwann wieder rausgelassen hat und dann die Wand zugemacht hat oder sowas.
Ich hätte gesagt, nachdem das Kind gestorben ist, haben die das da rausgeholt, haben das zugemacht, haben die Spuren beseitigt und der Geist dieses Kindes, der lässt natürlich dann da die...
Fair.
Also ich bin verwundert, ehrlich gesagt, dass du gesagt hast, wo kommen denn die Stifte her? Irgendwer muss die da hinlegen und wieder weggehen, weil eigentlich war es für mich sehr klar, naja, es ist ein Geist.
Allein das habe ich mir schon gedacht, das habe ich schon gedacht, aber dann, das meine ich für mich, folgerichtig wäre es dann, wenn da drin eine Leiche liegt oder Knochen oder sowas.
Okay.
Und das meine ich halt. Okay. So, da ist kein Verstorbener, aber ein Geist.
Das stimmt.
Oder da ist keiner drin, weil der irgendwo rumläuft, aber geht ja nicht, weil der nicht rauskommt.
Ja.
Und das waren für mich diese zwei Optionen und die beide ja nicht sein können.
Ja, okay.
Aber finde ich fair, das ist da von wegen dieses, okay, da ist halt dieser irgendeine böse Kraft, die noch über ist, von da.
Ja,
ja, okay.
Genau, das ist es eigentlich auch. Der Name Shi Akai, da bist du ja auch schon hellhörig geworden.
Aber das hat auch irgendwer...
Hat jemand auch, glaube ich, völlig richtig bei Instagram geschrieben. Und
Akai
zwar
heißt rot oder sowas,
und Shi heißt Blut.
Shi heißt Blut.
Genau, Shi heißt auch, wenn man es... Wahrscheinlich gibt es alles Mögliche, was das heißt. Aber es heißt eben auch Blut und deswegen Blutrot. Genau, wenn du jetzt irgendwo eingibst, Shi Akai, kann aber auch sein, dass da steht rote Energie, weil eben Shi mehrere Sachen heißt. In meinem Fall Auch ist fair. Es eben blutrot, weil blutrote Wachsmalstifte. Genau, schlecht. Und ich habe versucht, diesen japanischen Touch mit diesem Gemälde und mit der Vermieterin da eben so reinzubringen, weil das meine Quelle auch war. Ja, genau. Deswegen auch dieser japanische Part in der Geschichte Stumares.
Okay.
Genau.
Ja, hat mir gefallen. Mm-mm. Ich fand gerade das Ende, haben auch, glaube ich, sehr viele gesagt, ich fand gerade das Ende, also die Musik, der Soundeffekt war richtig geil da und dann dieses Mama, es tut mir leid, lass mich hier raus. Diese drei war perfektes Ende. War sehr schön.
Ja, das war ein bisschen, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass das Leute auch mehr als du gesagt haben, weil eigentlich hätte ich das gar nicht ja machen müssen, weil es sagt ja niemand, sondern es steht ja nur an der Wand.
Ja, aber trotzdem, ne?
Und deswegen habe ich gesagt, ist das jetzt ein bisschen Overacting hier und ein bisschen drüber oder ist es eben genau das, was die Geschichte braucht? Und scheinbar war es Letzteres. Also von daher, vielen Dank fürs Feedback.
Gerne.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir machen heute mal ein bisschen Werbung für die Stadt, aus der wir kommen, beziehungsweise jetzt wohnen und diesen Podcast auch immer aufnehmen, und zwar für Bremen. Denn ganz nach dem aktuellen Motto von Bremen ist diese Stadt mehr als Märchen. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten. Doch hier gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr als diese Statue, die man sich angucken kann. Zum Beispiel das wunderschöne Schnorrviertel, ein Viertel, das aussieht, als wäre es direkt aus der Winkelgasse aus Harry Potter gefallen. Ihr könnt hier mega geile Sachen essen, zum Beispiel Rollos. Für alle, die es nicht kennen, könnt ihr direkt bei Wikipedia nachgucken. Da gibt es sogar einen Eintrag über, ich glaube, steht sogar Bremen. Wenn ihr hier seid, müsst ihr das auf jeden Fall irgendwo essen. Dann gibt es das Viertel direkt am Osterdeich. Generell der Osterdeich, wunderschön. Wenn ihr auf Altbremer Häuser oder generell auf alte, schöne Häuser steht, dann findet ihr in Bremen wirklich einiges, was euch gefallen wird. Aber auch, wenn ihr eher auf moderne Architektur steht, dafür gibt es natürlich die Überseestadt. Da gibt es davon mehr als genug. Und ganz wichtig natürlich jetzt, wo auch die Kaltjahreszeit anfängt, es gibt den wunderschönen Bremer Weihnachtsmarkt und vor allem den Schlachtezauber. Das ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt, wo man wirklich, also wenn man da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann kommt man nicht in Weihnachtsstimmung. Da treffen wir übrigens auch seit einigen Jahren regelmäßig ein paar von euch aus der Community, was jedes Jahr immer wieder sehr schön ist. Also ihr merkt schon, es gibt wirklich mehr als genug. Werdersee habe ich noch gar nicht erwähnt. Also wirklich sehr viele schöne Ecken in Bremen, sehr viel geiles Essen, was man hier essen kann. Und auch kulturmäßig gibt eine Menge Museen, eine Menge Theater. In die Glocke gehen zum Beispiel kann man auch gut. Also all das und mehr gibt's hier. Und wenn ihr das mal auschecken wollt, dann geht mal unter www.bremen.de/tourismus. Denn da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Den Link haben wir euch natürlich wie immer auch nochmal in die Shownotes gepackt. Also kommt rum und schaut's euch an. Es ist ein Blick definitiv wert. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Dann können wir eigentlich ja wahrscheinlich schon direkt weitermachen. Wir müssen ja ein bisschen Zeit aufholen. Wir haben ja hier ganz lange über meinen Urlaub gebrabbelt.
Das stimmt.
Wenn ihr Lust habt, kann ich euch sonst jetzt meine neue Geschichte erzählen.
Ach, können wir noch kurz warten?
Willst du mir noch was erzählen?
Nö, ich wollte einfach...
gemacht die letzten vier Wochen?
Ich war wandern einmal.
Ui, stimmt, ganz alleine, ne?
Ja, war geil. Aber mein Fuß tat danach ordentlich weh. Ich habe mir gestern Wanderschuhe gekauft.
Ui, Schuhe oder Stiefel?
Stiefel, also hohe.
Was für welche? Welcher Grad haben wir nicht da irgendwie...
Ich wurde beraten und so weiter, aber ich habe dann, also ich hatte am Anfang welche an, die ich optisch einfach richtig geil fand, aber die waren so heavy, das war halt wirklich, wenn ich jetzt
auch... so ein Meindl-Schuh?
Den hatte ich erst an, aber das war halt einfach zu doll.
Bergschuh,
macht keinen Sinn für das, was ich wandern will.
Ja.
Und jetzt ist es, glaube ich, Jova, irgendwie sowas. Der Renegade heißt der, was ein geiler Name ist.
Renegade.
Kannst
ein paar Renegade-Rolls machen.
Kann ich ein paar Renegade-Rolls machen. So, Christoph, erzähl
soll
mal
Soll ich
was.
Anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Warte, wo habe ich sie denn? Meine neue Geschichte heißt Gleich und Gleich gesellt sich gern. Die Stimmung lag an diesem späten Dienstagnachmittag auf dem Tiefpunkt. Viele waren gekommen, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Verwelkte Blätter rieselten vereinzelt aus dem Geäst der Kastanie, dessen Schatten Eriks Grab auf immer vor der Sonne schützen würde. Während der Pastor irgendwelche Verse aus der Bibel aufsagte und wild mit der Hand in der Luft herumgestikulierte, sah Kai zu Boden. Der feste Griff seiner Frau wärmte seine Hand. Daniela war der einzige Mensch, der ihm noch geblieben war. Eriks Tod kam plötzlich. Beim Wechsel der Glühbirne fiel er nicht nur von der Leiter, sondern gleich noch die 15 Stufen der Marmortreppe hinunter. Genickbruch von heute auf morgen. Nur dank Daniela war es ihm überhaupt möglich, die Beerdigung durchzustehen und nicht aufzufallen. Schweigend setzte er jetzt einen Fuß nach vorne und streute eine Faust Erde auf den Sarg mit dem ins Holz eingravierte K. Daniela tat es ihm gleich. Kai war froh, dass er sie hatte. Jetzt sogar noch etwas mehr als vor dem Tod seines Bruders. Er bemerkte ihre Tränen, als sie auf ihn zukamen, und nahm sie fest in den Arm. Ein paar Jahre zuvor lagen Kai, Erik, Daniela und Elke zusammen am Kolbenmeier See und genossen das Wetter. Elke und Erik hatten sich erst vor kurzem durch Kai kennengelernt und zogen es vor, sich etwas mehr auszutauschen, während Kai und Daniela zusammen ins kühle Nass gingen. »Was meinst du, was haben die beiden sich so zu erzählen?« fragte Daniela nach wenigen Minuten und schwamm zu einer kleinen roten Boje herüber. Ach, vermutlich fragt er sie erstmal darüber aus, wo wir uns kennengelernt haben. »Meinst du?« lachte Daniela. »Ja, ich glaube, das ist so ein Zwillingsding«, lachte Kai. Der Tag hätte eigentlich nicht schöner sein können. Angenehme 25 Grad, kein Lüftchen und nicht eine Wolke am Himmel. Doch die Idylle trug. Als Erik nach einiger Zeit zusammen mit Elke ins Wasser ging, trockneten Kai und Daniela noch in der Sonne. »Das Wasser ist total angenehm«, rief Kai den beiden noch hinterher, bevor er sich wieder seine Sonnenbrille auf den Nasenrücken fallen ließ und verträumt durch die getönten Gläser zu der nur im Bikini bekleideten Daniela schaute. Doch nach nur wenigen Minuten wurde er vom lauten Gebrüll seines Bruders aus seinem Trancezustand geweckt. Erik stand im knietiefen Wasser. In seinen Armen hing der leblose Körper von Elke. Ihre Gliedmaßen hingen schlapp herunter, ihre Augen waren nach hinten gedreht. Kai wusste sofort, dass sie tot war. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos und auch der Notarzt konnte nichts mehr für sie tun. Erik erklärte den Beamten der Polizei später, dass Elke weit hinter die rote Boje geschwommen war, er aber nur ein bisschen zum Abkühlen ins Wasser gegangen sei. Dann hätte er plötzlich etwas gehört und sich umgedreht. Als er sah, dass Elke verzweifelt mit den Armen ruderte, sei er sofort losgeschossen. Doch es war schon zu spät. Kai war wie alle anderen auch am Boden zerstört. Wie konnte das passieren? Er hätte Daniela keine Sekunde einfach so aus den Augen gelassen. Er hatte es ihm zwar nie gesagt, doch bis heute gab Kai Erik eine Mitschuld am Tod von Elke. Nach der Beerdigung ging es zum Leichenschmaus in den Gasthof im Ort. Heißer Kaffee und leckerer Kuchen sollten dafür sorgen, dass sich die Gemüter der Trauernden wieder etwas erhellten. Kai tat sein Bestes, sich bei allen Gästen zu bedanken.
»Es ist wirklich ein Jammer«,
weinte Tante Käthe und nahm ihren Neffen in den Arm.
»Ich hoffe, du kannst den Verlust verkraften, Erik«, sagte sie.
»Daniela ist für mich da«, antwortete Kai und blickte zu seiner Frau, die ihm verständnisvoll zunickte. 20 Jahre zuvor spielten zwei Jungs zusammen im Garten ihrer Eltern Fußball. Erik und Kai waren gleich alt. Auf den Tag genau. Nur wenige Minuten lagen zwischen ihren Geburten. Die beiden waren eineigige Zwillinge. Nicht mal ihre Eltern konnten sie ohne Probleme auseinanderhalten. Häufig nutzten die beiden das aus, indem sie Rollen tauschten und ihren Eltern, Freunden oder Lehrern einen Streich spielten. Es gab eigentlich nur eine Kleinigkeit, die die beiden äußerlich unterschied. Eine kleine Narbe an Kais Hinterkopf, die er sich beim Kippeln mit dem Stuhl in seinem Zimmer zugezogen hatte. Die beiden Jungs waren ein Herz und eine Seele. Schon immer gewesen, teilten alles, was sie besaßen und waren unzertrennlich. Waschechte Zwillinge eben. Als die letzten Besucher der Trauerfeier gegangen waren, verließen auch Kai und Daniela den Gasthof und liefen zu ihrem Auto. »Danke für heute«, sagte Kai und kratzte sich verlegen am Hinterkopf.
»Schatz, du brauchst dich nicht zu bedanken.
Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es mir gehen würde, wenn mein Bruder von heute auf morgen ums Leben kommen würde.
Du hast das alles hervorragend gemeistert. Die Sargauswahl, die Beerdigung, einfach alles. Sie gab ihm einen Kuss und legte ihre Hand auf seine. Lass uns nach Hause fahren. Ich bin todmüde. Ein Jahr verging. Ein Jahr, in dem die Beziehung zwischen Kai und Daniela noch intensiver und enger wurde. Als sich der Todestag von Kais Zwillingsbruder näherte, entschlossen sich die beiden, das Wochenende, auf das der Todestag fiel, nicht in ihrem Heimatort zu verbringen, sondern, um sich abzulenken, etwas rauszufahren. Die kleine Hütte nahe der Kreidefelsen auf der Insel Rügen von Danielas Eltern passte dafür perfekt. Kai freute sich auf das Wochenende. Er war seit Ewigkeiten nicht mehr rausgekommen. Sein Job stresste ihn enorm und er hatte noch immer Schwierigkeiten, sich in die neuen Tätigkeiten einzufinden. Auch noch nach knapp einem Jahr. Die Unterkunft war zwar klein, doch sie bot dem Paar alles, was man für einen gemütlichen Kurztrip benötigte. Kai machte sich sofort daran, genügend Holz für den Kamin zu schlagen, während Daniela im nächsten Ort ein paar Lebensmittel besorgte. Die Aussicht war atemberaubend. Die Hütte lag auf einer kleinen Anhöhe, von der aus man das Meer beobachten konnte. Wolken hingen am Firmament und es sah so aus, als könnte es später ungemütlich werden. Kai klatschte in die Hände. Ein prasselndes Kaminfeuer, eine heiße Tasse Tee und das rhythmische Getrommel von Regentropfen gegen die Scheibe waren genau das, was er heute Abend brauchte. Er ließ die Axt nach unten sausen und strengte sich an, genügend Holz vor Beginn des Wolkenbruchs zusammenzusammeln. Nur wenige Stunden später kuschelten die beiden satt und zufrieden auf der kleinen Ledercouch und starrten durch das verbrußte Glas des kleinen Ofens ins Feuer. »Ich hab noch was für dich«, grinste Daniela überraschend und zog eine Schachtel unter ihrem Wollpullover hervor. Kai nahm sie entgegen. Sie war mit Samt überzogen und sah aus wie eine Schmuckschatulle. »Hm, womit habe ich das verdient?«, fragte er sichtlich überrascht. »Ach, du hattest so ein anstrengendes Jahr. Der Tod deines Bruders, der Stress im Job. Und ich finde, du hast seinen Tod gut verkraftet und bist sogar daran gewachsen. Ich mag dein neues Ich.« Sie küsste Kai auf den Mund und schaute ihn erwartungsvoll an. »Na los, mach schon auf«, sagte sie. Kai nahm das Kästchen entgegen. Es war nicht gerade leicht. Sachte öffnete er es und staunte nicht schlecht. Edle Pralinen ruhten sanft auf einem weichen Kissen gebettet und flackerten braun glänzend im Licht des Feuers. Kai erkannte das Logo im Inneren der Schachtel sofort. Es gehörte zu einer edlen Schweizer Schokoladenmanufaktur. Sein Bruder Erik liebte die Pralinen dieses Herstellers und hatte sie regelmäßig verschenkt. Kais Augen hüpften unruhig umher, bis er sah, dass im Inneren des Deckels des Kästchens etwas geschrieben stand. »Danke, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hast.« Ein dünnes Schmunzeln begann sich auf seinen Lippen zu kräuseln, doch dann sah er einen weiteren Satz ein bisschen weiter unten am Rand des Deckels. »PS, ich weiß, was du mit meinem Mann Erik gemacht hast.« Geschockt sah er auf. »Der Teufel steckt im Detail, Kai«, flüsterte Daniela von links in sein Ohr und nannte ihn zum ersten Mal seit dem Tod von Erik bei seinem richtigen Namen. Sie fuhr mit ihrer Hand durch sein Haar und kratzte dabei mit ihren Nägeln unangenehm über seine Narbe. »Hast du wirklich geglaubt, ich würde nichts merken?« Sie sah ihn für einen Moment an. »Naja, ist doch nicht so wichtig«, sagte sie und stieß das Kästchen von Kais Schoß, sodass es auf den Boden fiel und ein paar der edlen Pralinen über den Holzboden kullerten. Kai sah ein Funkeln in ihren Augen, doch dann zwinkerte sie, zog ihn mit aller Kraft an sich heran und küsste ihn.
Also, warte mal. Erstens habe ich das an sich schon lange kommen sehen. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, ob sie ihn irgendwann mal Kai nennt. Wahrscheinlich dann nicht, ne?
Nee.
Nennt ihn überhaupt mal irgendwer beim Namen in der Geschichte? Wahrscheinlich dann nicht. Weil,
wirst du, weiß nicht, du hörst sie ja noch mal.
Also, ich meine, ich dachte eben gerade erst, du hast dich vertan. Weil ich schon am Anfang dachte, Kai steht da Dingsbums, steht am Grab von seinem Bruder Erik und da ist ein K auf dem Sarg. Ich dachte, warum? Warum macht er seinen eigenen Namen da drauf? Oder dann dachte ich erst, gleich kommt noch, dann waren die an so einem komischen Kuhlenkampfsee oder so. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist das deren See und die heißen mit Nachnamen so. Und das ist
Der Kolbenmeier. Die Familie Kolbenmeier. Genau.
Und ich dachte erst, muss ja dann der Nachname sein. Dann kam aber nicht. Ich dachte, okay, aber dann ist das ja Kai. Und also ich meine, ab dem Moment, wo du gesagt hast, das ist ein Zwillingsbruder und so, dachte ich schon, okay, da ist ein Switch mit drin. Auf jeden Fall hat das irgendwie vertauscht. Und dann dachte ich aber die ganze Zeit, auch mit dieser Narbe, er kratzt sich im Hinterkopf. Dann dachte ich noch so von wegen, es kommt noch irgend so ein Remark von wegen, das ergibt ja vollkommen Sinn. Weil nur Kai das hat. Ich dachte, zu dem Zeitpunkt noch ganz kurz, okay, Kai wäre beerdigt worden. Der richtige Kai. Mhm. Und Erik hat sich selber quasi irgendwas in den Kopf geritzt, um auch diese Narbe zu haben. Mhm. Und er kratzt sich, weil das eine frische Wunde ist und die gerade verheilt und deswegen juckt. Ich dachte, das ist der Twist. So von wegen. Mhm. Aber es wird ja nicht mehr aufgegriffen, weil er ist ja fucking Kai und hat ja nun mal diese scheiß Narbe.
Genau.
Ja. Das bist du, also das.
Aber macht das, verstehst du jetzt das K auf dem Sarg?
Naja, also alle denken, Kai ist beerdigt worden, aber
genau.
der große genau. Twist in der Geschichte ist, dass wir die ganze Zeit wissen, dass es Kai ist, aber alle anderen nicht.
Ja, hast du das direkt die ganze Zeit gewusst? Achso, ja,
Wir wissen die ganze Zeit, dass es Kai und der Twist ist am Ende, dass halt Kai beerdigt wurde, denken zumindest alle.
Genau.
Wir gehen ja alle davon aus, Erik ist tot.
Richtig.
Ja.
Genau.
Ja,
Erik ist auch tot. Nur Erik anderen glauben, dass Kai gestorben
wir glauben,
ist.
Wir glauben, das ist Allgemeinwissen.
Genau, also es gibt.
Nennt ihn irgendwann mal irgendwer.
Es gibt, ja, es nennt ihn jemand Erik.
Ah, habe ich nicht aufgepasst.
Es gibt noch, genau, das eine ist dir aufgefallen mit dem K.
Ja, mit der Narbe.
Genau, es gibt auch.
Ich dachte am Ende. Ich wollte nämlich eben gerade sagen, hey, das hatten wir doch schon mal, weil ich mir sicher war, dass jetzt kommt. Praline mit Erdnuss und der ist allergisch oder sowas. Weil das hattest du schon mal in der Geschichte gemacht, dass irgendwer sagt, das ist nicht mein Sohn. Und diese eine Frau, das war auch eine wahre Geschichte, diese eine Frau, deren Kind weg war und dann bringt die Polizei ein Kind, hey, das ist dein Sohn. Und dann sagt sie, hey, nee, das ist nicht mein Kind.
Ach so, mit das war so ein Hühnermörder-Fall. Genau.
Und die hat nämlich ihrem Kind ein Erdnussbutter-Sandwich gemacht oder irgendwie
sowas. Das war allergisch oder sowas, ne?
Ja, oder er macht das einfach nicht. Ja, oder stimmt, irgendwie sowas.
Ja, stimmt.
Und das Kind sagt dann, ja, klar, du weißt doch, ich liebe Erdnussbutter. Und sie weiß, ja, ich wusste, du hast das. Und ich dachte, jetzt kommt quasi das gleiche nochmal, nur mit von wegen, hier, Pralinen. Und dann isst er das, meint sie so von wegen, ich wusste, dass du es nicht bist, weil er ist allergisch. Aber sie weiß es ja sogar. Und ist fein damit.
Und ist fein damit, ja.
Ah, gute Geschichte.
Ja.
Weil das war halt so, ich wusste, es kommt ein Twist, aber es war dann ein anderer, als ich erwartet habe. Das hat mir gefallen. Bestimmt eine Hörergeschichte von jemandem, der den Platz von seinem Bruder eingenommen hat. Wie gleich und gleich gesellt sich gern.
Mhm.
Ich hätte es Freaky Friday genannt. Das doppelte Lottchen.
Wie ist der Film nochmal mit Lindsay Lohan?
Das ist Freaky Friday.
Ach so, Freaky Friday ist doch ein
Zwilling kommt selten allein.
Ja, ist er das?
Ja. Freaky Friday ist aber auch mit Lindsay Lohan.
Und Jamie Lee Curtis.
Ja, genau.
Aber da tauschen die ja.
Stimmt, das ist überhaupt nicht zu Zwillingen.
Nee, da sind das Mutter und Tochter tauschen Körper, ne?
Aber ich glaube, ich bin drauf gekommen, weil.
Ich würde die Geschichte Freaky Friday nennen, Leute. Hat gar nichts damit zu tun.
Ich würde es ein Friday kommt selten allein nennen.
Aber wer ist das denn noch? Das sind doch zwei Mädchen.
Das sind Zwillinge, aber die Eltern haben sich irgendwie getrennt oder sowas und die eine wohnt in so einem ganz reichen, die ist so super schnüsselig.
Und genau, die andere ist eher so,
und die treffen sich in so einem Zeltlager, weil die eine, glaube ich, in der Nähe wohnt oder irgendwie sowas.
Und dann kommen die am Ende auch, glaube ich, wieder zusammen und so, ne?
Die Eltern, die sorgen dann dafür, das ist nämlich das Ding, was die fädeln dann ein, dass deren Eltern sich kennenlernen und verlieben wieder oder irgendwie so ein Scheiß. Warte, sind das wirklich Geschwister?
Ja.
Ich bin mir nicht mehr ganz
sicher. Ich auch nicht. Egal, wir hatten noch eine zweite Geschichte. Da bin ich mir sicher, dass wir noch eine haben.
Das ist richtig. Eine Geschichte kommt selten allein.
das ist der Titel der Folge.
Das wäre ganz geil.
Geil, das merke ich mir für die Patreon.
Als du es gerade gesagt hast, wusste ich, okay, das lese ich morgen nochmal auf jeden Fall. Genau, meine Geschichte von Folge 121 trägt den Titel Der Mühlenhof. Knirschend bahnten sich Lennarts Stiefel einen Weg über den mit Schotter ausgelegten Pfad, der aus dem Wald herausführte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Weg vom Parkplatz noch so lange dauern und über einen so dicht bewachsenen Weg führen würde, doch endlich lichtete sich das Dickicht. Schon beim ersten Anblick des alten Mühlenhofs wusste er, dass er sich richtig entschieden hatte. Vor ihm öffnete sich der Wald und führte auf eine riesige Lichtung, umrahmt von endlos wirkendem Gehölz, das im Kontrast zum hell erleuchteten Areal vor ihm unglaublich düster wirkte. Ein großer See erstreckte sich zu Lennarts Rechten. So groß, dass die gegenüberliegende Böschung durch den leichten Nebel, der über dem See lag, wie ein warmer Atemzug an einem kalten Wintertag, gerade noch so erkennbar war. Eine leichte Bewegung zeichnete sich auf dem Wasser ab, trotz der absoluten Windstille durch die Bäume ringsum. Als Lennart seinen Blick nach links wand, erkannte er sofort, woher sie stammte. Ein Fluss mündete in den See, vermutlich gespeist aus den Bergen der Umgebung. Und direkt dort, wo der Fluss in den See überging, stand das Ziel von seiner kleinen Wanderung. Der alte Mühlenhof. Man sah dem Gebäude genau an, welche Mauern neu waren und im Laufe der Jahre ersetzt oder erweitert wurden und welche Teile noch aus lange vergangenen Tagen stammten. Besonders der tatsächliche Mühlenteil. Das Rad, von feuchtem Moos überwuchert und so dunkelbraun, dass es fast schwarz wirkte, plätscherte noch immer im kleinen Fluss vor sich hin, jedoch ohne an irgendetwas angeschlossen zu sein. Das Rad hatte seinen Dienst bereits vor etlichen Jahren erfüllt und durfte jetzt pensioniert als reine Dekoration und aus Spaß an der Freude vor sich hindrehen. Kein schwerer Mühlstein mehr im Inneren des Gebäudes, der angetrieben werden musste. Lennart konnte schwören, er hörte dem fröhlichen Plätschern eine gewisse Erleichterung an. Das Gebäude, das zu dem alten Mühlrad gehörte, hatte auch in dem aktuellen Zustand schon einige Jahre auf dem Buckel, wirkte im Gegensatz zum Mühlrad selber jedoch geradezu modern. Mal abgesehen von der ziemlich mit Mitleidenschaft genommenen Fassade, die wirkte, als ob die Farbe abgekratzt worden war. Eine kleine Leuchtreklame hing vor dem Eingang und deklarierte das Gemäuer als historischer Mühlenhof vom Kaisertal, was deutlich mehr Pomp versprach, als die kleine Pension einhalten konnte. Denn das war es, was sich mittlerweile hinter den Mauern verbarg. Ein kleines Gästehaus mit einer Handvoll Zimmer, mit Restaurant und einem zugegebenermaßen ziemlich schönen Blick auf den angrenzenden See. Lennart war im Internet über das gut bewertete Kleinod hier gestoßen, als er sich nach einem Rückzugsort vor dem Alltagsstress umgesehen hatte. Und Stress hatte der gelernte Koch mehr als genug, weshalb ihm die Lage weit ab vom nächsten Ort gerade recht war. Der Mühlenhof lag nämlich ein ganzes Stück nördlich von der zugehörigen Ortschaft und war nur über eine Handvoll Waldwege erreichbar, da er nahezu perfekt in der Mitte eines dichten Waldes gelegen war. Also hatte er sich kurzerhand Urlaub genommen, was zwar einige Diskussionen mit seinem Chef erfordert hatte, die das Stresslevel des 32-jährigen Kochs nicht gerade reduziert hatten, doch jetzt war er hier und die Gedanken an die Küche verblasst mit jedem knirschenden Schritt, den seine Füße taten. Als er die Tür der Pension öffnete, strömte ihm ein Geruch entgegen, den er am ehesten als eine Mischung aus Mottenkugeln, Waschmittel und Bratkartoffeln beschreiben würde. Und seltsamerweise fühlte sich genau richtig an. Als die kleine Glocke an der Eingangstür mit einem dezenten Bimmeln Lennarts Ankunft ankündigte, hob sich hinter dem Empfangstresen ein graubehaarter Kopf und schaute neugierig in seine Richtung. Er gehörte zu einem älteren Mann. Lennart schätzte ihn auf mindestens 80 Jahre. »Ah, Herr Schulte, schön, dass Sie da sind.« Mit einem breiten Lächeln schlurfte der augenscheinliche Besitzer der Pension entspannt und mit der einen Hand in der Hosentasche um den kleinen Tresen und hielt dem erholungssuchenden Koch eine bleiche, jedoch erstaunlich große linke Hand hin, die vollkommen von Altersflecken, Falten und blau schimmernden Adern bedeckt war. Lennart wechselte seine Tasche von der linken in die rechte Hand und schüttelte die ausgestreckte Pranke des alten Mannes, bedacht, sie dabei nicht zu zerbrechen. Doch zu seinem Erstaunen fühlte sich nicht wie erwartet wie trockenes Laub an, das bei ein wenig Druck in seinen Fingern zerbröseln würde, sondern er packte erstaunlich kraftvoll zu. Lennart wusste sofort, dass es die Hände eines Handwerkers sein mussten. »Guten Tag, Herr Faber, Walter Faber.« »Ah, Herr Faber, vielen Dank, aber woher wussten Sie direkt, dass ich es bin?« »Ach, wir haben hier nicht besonders viele Gäste hier außer den Mitgliedern des Landfrauenvereins. Da fällt es leicht, ein fremdes Gesicht zuzuordnen.« Der alte Mann lachte glucksend. In einem kurzen Gespräch erklärte Herr Faber Lennart alles, was es über die umliegenden Attraktionen zu wissen gab, was nicht besonders lange dauerte, und händigte ihm schließlich einen alten, eisernen Zimmerschlüssel aus, auf dem eine große 4 eingraviert war. Danach folgte Lennart dem ausgestreckten, zittrigen Finger des Wirts den linken Flur herab, bis er an eine Tür kam, auf der die dem Schlüssel entsprechende Nummer kunstvoll eingeschnitzt war. Als er eintrat, nahm der Geruch von Mottenkugeln ein wenig ab. Seltsamerweise wurde der von Bratkartoffeln gleichzeitig noch ein wenig intensiver, obwohl die Küche auf der anderen Seite des Hauses liegen musste. Das Zimmer war altmodisch eingerichtet, regelrecht rustikal. Doch es war weder überschwänglich dekoriert noch karg und leer. An einer Wand hing ein altes Landschaftsgemälde. Das Bett war aus stabilem alten Holz mit großen Pfosten an den vier Ecken und eine alte Holztruhe ersetzte den in Hotels sonst üblichen Kleiderschrank. Alles in allem war es eigentlich ganz nett hier. An der Fensterseite des Raumes stand ein alter Schreibtisch, der wirkte, als ob schon vor Urzeiten ganze Folianten handschriftlich daran verfasst worden waren. Der Staub auf dem Holz verriet, dass das Zimmer selten genutzt wurde oder zumindest der Schreibtisch schon lange unangetastet geblieben war. Zufrieden nahm Lennart seinen Reiserucksack von den Schultern und legte ihn auf dem Bett ab. Der Blick aus seinem Zimmer war erstaunlich schön. Vor dem Fenster waren einige Büsche, dahinter ein kleiner Weg um das Haus herum und nur wenige Meter dahinter war bereits das Ufer des großen Sees. Es wirkte ungemein beruhigend, wie er so dalag, mit leichten Kringeln, die sich von der Mündung des Flusses aus über die weite Fläche ausbreiteten. Eigentlich hatte der 32-Jährige sich vorgenommen, direkt nach Ankunft die Wälder um das Gasthaus zu erkunden, doch es hatte etwas länger gedauert anzukommen als erwartet und die Sonne war schon drauf und dran, hinter den Baumwipfeln am anderen Ende des Sees zu verschwinden. Also entschied er sich, die Spaziergänge um einen Tag nach hinten zu schieben, legte sich nur wenig später ins Bett und fiel nach kurzer Zeit erschöpft in den Schlaf. Lennart schreckte aus seinem unruhigen Traum hoch. Kurz irritiert erinnerte er sich schnell wieder, wo er sich befand. Etwas hatte ihn geweckt. Mit leicht pochendem Herz schaute er aufgeregt durch das Zimmer. Auf seinem kleinen Nachttisch leuchteten die fluoreszierenden Zeiger seiner Uhr und zeigten, dass es nur wenige Minuten vor Mitternacht war. Dann hörte er es. Ein schrilles Geräusch. Ein Jaulen. Es schien von draußen zu kommen und klang ihm seltsam vertraut. Endlich setzte sein Verstand wieder ein und er atmete erleichtert auf. Katzen, stöhnte er grinsend und ließ sich wieder ins Kissen fallen. Doch das Jaulen verstummte nicht. Im Gegenteil, es wurde immer lauter. Lennart zog sich die Decke über den Kopf und versuchte, das nervenaufreibende Geräusch auszublenden, zu ignorieren. Doch es wurde immer schlimmer und es schien mehr als eine Katze zu sein. Vermutlich stritten sich die Fellknäuel um eine Maus. Doch irgendwann hatte Lennart die Schnauze voll und sein Geduldsfaden riss. Er war sicher nicht mitten in die Wicken gefahren, war dann noch eine halbe Ewigkeit durch einen Wald gelatscht und hatte ein Zimmer an einem stillen See in einer mittelalterlichen Wassermühle gebucht, um sich seinen erholsamen Schlaf von ein paar Straßenkatzen rauben zu lassen. Genervt schaltete er das Licht ein, stapfte zum Fenster, riss die Gardinen auf und wollte gerade das Fenster weit aufreißen, um nach draußen zu bölken, als er nach nur wenigen Zentimetern innehielt und ihm beim Blick in die rabenschwarze Nacht seinen Atem stockte. Und das nicht, weil ein kalter Windzug ihm entgegenschlug. An der Kälte lag es auch nicht, dass sich seine Nackenhaare aufstellten und Anspannung wie ein Blitz durch seinen Körper zog. Nein, was seinen Fluchtinstinkt so in Schwung brachte, waren Dutzende, nein, hunderte kleine reflektierende Augen, die bewegungslos von dem Licht erfüllt waren, das aus dem geöffneten Fenster in die Nacht blutete und sich in ihren Blicken ergoss. Es waren Katzenaugen, keine Frage, doch irgendwas an ihnen stimmte nicht. Ganz davon ab, dass es mehr waren, als Lennart je in seinem ganzen Leben gesehen hatte. Sie waren groß, zu groß. Angestrahlt vom leichten Licht aus dem Inneren wirkten sie beinahe so groß wie Hunde. Erst als das Jaulen wieder einsetzte, bemerkte Lennart, wie still es vor einer Sekunde gewesen war. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Als die ersten Augen sich langsam in Richtung des Fensters bewegten, realisierte der 32-Jährige erst, dass er noch immer den Griff des halb geöffneten Fensters in der Hand hielt und schlug es hastig zu. Nur wenige Sekunden später begannen die Tiere draußen zu fauchen. Ihr Jaulen hallte durch die Nacht, kratzend streiften ihre Tatzen über die Außenwand. Beinahe panisch stolperte Lennart rückwärts vom Fenster weg, wobei sich seine Beine überschlugen und er das Gleichgewicht verlor. Mit einem krachenden Geräusch knallte er gegen den alten Schreibtisch hinter ihm und ein feuriger Schmerz durchzog seinen Rücken, während er hart zu Boden ging und ihm einige seiner Sachen entgegenfielen. Als er sich gerade aufrappeln wollte, bemerkte er, dass es wieder vollkommen still war. Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff er nach seinem Handy, auf dem 4 Nullen zu sehen waren. Punkt Mitternacht. Kein Jaulen oder Kratzen war mehr zu hören und kein Auge leuchtete mehr in der dunklen Nacht vor seinem Fenster. Noch immer mit einem brennenden Schmerz im Kreuz glaubte er auf, was nach seinem Sturz auf dem Boden lag, als er sah, dass ein Stück Holz aus dem Schreibtisch ragte, genau an der Stelle, gegen die er gefallen war. Erst beim genaueren Hinsehen bemerkte er an einer Seite ein Scharnier. Das war keine einfache Verkleidung. Es war eine Klappe. Dahinter kam ein Buch zum Vorschein, alt und in Leder gebunden. Vorsichtig nahm er es in die Hand, als könnte es jederzeit zu Staub zerfallen, wenn er nicht Acht gab. Langsam blätterte er durch die handbeschriebenen Seiten. Es schien eine Art Tagebuch zu sein. Die Einträge stammten von einem Mann namens Friedrich, der als Soldat gedient und später in der Mühle als Knecht gearbeitet hatte. Alles war notiert, von seiner Zeit in der Armee über seinen Austritt nach Jahren und seine Ankunft in diesem Ort. Und über seine Liebe zu der Müllers Tochter. Lennart überflog viele Seiten. Er fühlte sich, als ob er in den privatesten Gedanken eines Fremden herumspionierte. Ihm kam der Gedanke, ob Walter, der Besitzer der Mühle, diesen Friedrich wohl gekannt hatte. Doch als Lennart weiterblätterte, wurden die Einträge seltsamer. Als er das Wort Katzen entdeckte, fing er an, die Seiten genauer zu lesen. Noch 2 Tage bis zur Hochzeit. Ich kann es kaum noch erwarten. Nur noch 2 schlaflose Nächte und Mathilde und ich sind endlich eins. Doch es ist nicht nur die Aufregung, die mich kein Auge zutun lässt. Es sind diese vermaledeiten Katzen. Mittlerweile sitzen sie jede Nacht vor meinem Fenster und starren hinein. Und es sind mehr geworden. Es werden täglich mehr. Das Jaulen ist beinahe unerträglich. Doch wenn es Mitternacht schlägt, verschwinden sie und ich bekomme mein wenig Schlaf. In meinen Träumen sehe ich uns schon gemeinsam, Mathilde und mich. Bald ist es soweit. Soll ich ihr von den Katzen erzählen? Noch 1 Tag bis zur Hochzeit. Ich habe Mathilde gestern von den nächtlichen Besuchern berichtet. Oh, zum Glück habe ich das. Sie verriet mir einen Trick, wie ich die ungebetenen Gäste von dem Bett fernhalten kann. Sie gab mir ein Stück Kreide, mit dem ich einen Kreis um meinen Schlafplatz ziehen sollte. Ach, bin ich froh, dass ich ihr davon erzählt habe. Denn heute Nacht ist es geschehen. Heute Nacht haben die schwarz befällten Biester es geschafft, das Fenster zu öffnen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich Katzen sind. Groß wie Jagdhunde waren sie und streiften jaulend und scharrend um mein Nachtlager. Erst als die Uhr 12 schlug, war der Spuk überstanden und ich konnte ohne Angst um mein Leben ruhen. Es wird jede Nacht schlimmer. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Mathilde und ich sind endlich eins und der Ring an meinem Finger wird für ewig der Beweis sein. Doch dafür musste ich die schlimmste Nacht überstehen. Es schien, als war das meine Prüfung, die ich bestehen musste. Doch ich war vorbereitet. Mit meinem Säbel bewaffnet habe ich auf sie gewartet. Ich wusste, dass der Kreidekreis sie heute nicht mehr aufhalten würde. Es war, als versuchten sie alles zu tun, um mich davon abzuhalten, Mathilde zu ehelichen. So wie alle Bewohner des Ortes mir auch von Tag zu Tag feindlicher erschienen. Tagsüber schlichen die Jugendlichen um die Mühle, tuschelten hinter vorgehaltener Hand über mich, warfen Steine, wenn sie dachten, ich sehe sie nicht. Und nachts taten die Katzen ihr Übriges. Doch als in dieser Nacht eine von ihnen sich nicht aufhalten lassen wollte und mit einem gewaltigen Satz auf mich zusprang, schlug ich behende zu und trennte ihr die Pfote mit einem Schnitt ab. Danach schlug es 12 und ich war wieder allein. Und heute, am Tag der Hochzeit, waren alle wie ausgewechselt. Sie gratulierten fröhlich und reichten mir die Hand in Freundschaft, als wären die letzten Tage und Wochen nie geschehen. Nur der Sohn des Schmieds schien nicht in Feierstimmung zu sein. Vermutlich jedoch wegen der frischen Wunde an seiner rechten Hand. Er hatte einen Finger verloren, angeblich beim Unfall in der Schmiede. Lennart klappte das Tagebuch ungläubig zu. Er hätte es als fantastischen Blödsinn abgetan, wenn er nicht in dieser Nacht beinahe das Gleiche erlebt hätte. Es dauerte lange, bis der Koch sich wieder traute, seine Augen zu schließen, während unzählige Gedanken durch seinen Kopf jagten. Am nächsten Morgen, als er gerade das Haus verlassen wollte, um mit einem noch immer schmerzenden Rücken einen gemütlichen Spaziergang zu unternehmen, hielt er am Empfang kurz inne. Dann sprach er den Wirt an, der gerade durch eine Zeitung blätterte, wobei er immer wieder den Zeigefinger der linken Hand mit seiner Zunge kurz befeuchtete, bevor er die Seite umschlug. »Hallo, ich habe heute Nacht was gesehen«, begann er zögernd, unsicher, ob er überhaupt weitersprechen sollte. Der alte Mann sah ihn mit einem durchdringenden Blick an. »Katzen«, sagte er schließlich. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Lennart nickte überrascht. »Ja, Dutzende. Sie waren riesig.« Herr Faber nickte langsam. »Ja, sie kommen manchmal. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie tun nichts.« Der alte Mann klopfte Lennart beruhigend auf die Schulter und der 32-Jährige bemerkte, wie er sich ein wenig beruhigte, bis ihm etwas auffiel. Die linke Hand des Wirts zählte nur 4 Finger. Walter Faber schien seinen Blick bemerkt zu haben. »Ach das«, sagte er und grinste schief, »das ist ewig her. Es war ein Unfall in meiner Jugend, als ich noch als Schmied gearbeitet habe.« Ein geheimnisvolles Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des alten Mannes aus und er verließ mit einem letzten Blick auf Lennart das Zimmer. Und plötzlich kam es ihm vor, als könnte er weit entfernt ein leises Jaulen und Fauchen hören. Irgendwo da draußen.
Ich habe darauf gewartet, dass er jetzt einmal miau. Der Farmer geht so in sein Büro. Miau.
Plötzlich machte der Farmer, leckte seine Pfote in die Hand und strich sich über die Stirn.
Kotzt dann auch so ein Fellknoll. Mann, aber Friedrich, das arme Schwein. Kommt aus dem Krieg, Alter, und dann kann er erstmal als Knecht sich da am Mühlenrad verdingen, ey. Oh, wie undankbar. Mann, aber. Okay, aber. Du musst mir noch mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also,
ja, komm, frag.
So, der Typ geht wandern, ja. Findet diesen Mühlenhof, hat da auch ein Zimmer gebucht, macht sich da bequem. Mhm. Und dann kommen einfach diese Katzen, die ein bisschen größer sind als normal. Und das sind so. Wir hatten jetzt ein Wehrpferd. Jetzt haben wir Wehrkatzen.
Ja, vielleicht.
Aber was machen die? Das ist ein bisschen die Frage. Also,
nee, die wollen ja anscheinend rein.
Ja, die wollen irgendwie rein. Aber unser Friedrich hat uns ja erzählt, die im Dorf finden ihn alle eigentlich ein bisschen komisch. Ja. Und die Katzen kommen immer näher. Ja. Die wollen ihm dann auch ans Leder. Dann wird geheiratet.
Das ist geil. Dann wird geheiratet, ne? Auch vorne nach der Bewegung mit dem Säbel, ja.
Zack, bumm. Alle sind freundlich zu ihm. Und der Einzige, aber der ist ja auch freundlich zu ihm, ist der Sohn vom Schmied. Der hat halt jetzt irgendwie, der fehlt ein Finger, weil der wollte mal ein bisschen mehr als Katze. Da wurde er gleich für bestraft. Und dann ist aber ja auch vorbei. Also der zieht ja niemand eine Lehre draus. So, die Frage ist jetzt ja, Herr Faber war ihm jetzt ja nicht unsympathisch. Er hat ihm ja gesagt, hier, da kannst du hin, da kannst du dir das angucken. Also, oder habe ich da jetzt schon wieder geschlafen?
Ne, er wollte ja auch nie, also, was wollte denn der Knecht? Warum war der Knecht da?
Ne, der Knecht wollte da. Knechten. Der wollte die Mathilde heiraten.
Richtig, und das wollte ja unser Protan nicht. Vielleicht ist es deswegen nicht so schlimm.
Ja, gut, aber dann ist es ja umso komischer, dass die dann alle dann happy sind. Ich hab's eher so verstanden, das ist so ein Test.
Ach so.
Die testen den. Und dann ist er verheiratet, hat's durchgezogen, hat sich bewährt, alle sind happy. Warum jetzt
warum die ihn dann testen?
Warum die da jetzt, warum die Katze? Und er weiß ja auch eigentlich gar nichts, oder? Die miauen da rum, machen da ihr Konzert.
Wie meinst du, er weiß nichts? Was, warum? Also
sieht er ja nur diese Katzen und denkt sich so, was ist das denn? Okay, um 12 sind die weg. Komisch, dann liest er das Buch, zählt 1 und 1 zusammen. Aber dann ist er vorbei, eigentlich, ne? Mhm. Und dann merkt er halt, Herr Faber, der alte Kater, du.
Das alte Gauner.
Und er sah, wie Herr Faber nach hinten ging und an eine Lasagne naschte.
Sich im Schritt leckte.
Okay, also wir haben einen Mühlenhof, auf dem die Bewohner nachts sich in Katzen verwandeln und den Besuchern ein Katzenkonzert geben.
Ich muss die ganze Zeit an.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum du jaulen sagst. Katzen jaulen doch nicht.
Was machen die denn? Mauzen.
Die miauen, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß es nicht, aber Hunde jaulen und bellen.
Mhm.
Und Wölfe heulen. Heulen. Ja, gut, die heulen, stimmt. Aber jaulen? Okay, da müssten wir jetzt mal wirklich. Hast du das gegoogelt jetzt, sag mal? Weißt du, dass das korrekt ist bei Katzen? Oder weißt du, wie man das nennt, wie die machen?
Nee, für mich geht es um dieses
Geräusch. Scharfe Blöken, ja, glaube ich. Ne?
Ja, das ist richtig.
Ne, die mähen ja nicht, die blöken.
Katzen blöken nicht.
Katzen blöken, glaube ich. Ich habe jetzt ein paar Dokus gesehen.
Über Katzen?
Ja, also Tilda ist ja erst, meine Tochter ist ja erst 2,5. Und die guckt noch keine Serien. Also ich glaube viele, oder nicht viele, aber ein paar Kinder in ihrem Alter gucken
aber schon. Aber Breaking Bad findet sie schon ganz gut.
Breaking Bad findet sie super. Ja, okay. Nein, aber ich glaube so ein paar Kinder in ihrem Alter gucken schon irgendwie sowas wie Paw Patrol oder so Kinderkram halt, ne? Ja.
Ich glaube es aber auch, also ich kenne das nur von so, also ich habe ja kein Kind, aber ich kenne das so von so einer, dass es auch schnell so eine Sucht wird und dass es dann immer plötzlich gefordert wird, Paw Patrol zu machen.
Ja, das kann gut sein.
Ich glaube, da muss man vorsichtig, also.
Ja, bei uns ist es so, wenn sie Fernsehen guckt, dann ist es entweder Werder Bremen spielt Fußball, dann ist ja auch immer Werder, sagt sie dann immer. Oder wir machen dann sowas wie, sie findet Tiere halt ganz toll.
Mhm.
Sie hat zum Beispiel so ein Buch, da ist ein Wolf und dann soll ich immer, sagt sie, mach mal eben einmal den Wolf. Und dann muss ich bei YouTube einen Wolf anmachen.
Ich dachte, du musst dann jaulen.
Nee, machen wir auch zusammen dann. Wir heulen dann auch zusammen.
Geil.
Und genau, und dann habe ich aber letztlich gesagt, dann haben wir auch mal ausnahmsweise mal im Wohnzimmer gegessen und meinte, okay, wenn wir jetzt ein Doku gucken, da gucken wir irgendwas mit Tieren. Und dann meinte, was willst du denn sehen? Und dann meinte sie, Babylöwe. Und bei Netflix gibt es eine Doku, die heißt irgendwie, ich glaube, Animal Babies oder so.
Mhm.
Und die haben wir geguckt. Und da waren ganz viele Löwen, dann kamen Leoparden und was die auch, also auch so Kugas und sowas, die für Geräusche machen, ja, Alter, das ist echt, Alter Schwede, also es hat wenig zu tun mit,
weißt du, nee, mit so die klingt komplett anders. Aber es ist ja bei vielen Tieren so, also ich meine, What Does the Fox Say war ja mal so ein viraler Song und so weiter, aber es ist ja wirklich einfach krass, man denkt immer, Füchse klingen, also ich dachte immer, die klingen wie so eine Mischung aus einem Wolf und einer Katze vielleicht, aber die knattern ja so, das ist total merkwürdig, die machen ganz merkwürdige Geräusche.
Das ist auch, glaube ich, der offizielle Begriff, ne?
Die knattern, ja. Hörst du das? Da knattert ein Wolf.
Da ist auch in der Jägersprache, ne? Ja, okay. Ey, aber also eine verrückte Geschichte irgendwie. also wirklich eine verrückte Geschichte, weil. Aber warte mal, der Sohn des Schmiedes, jetzt überlege ich gerade nochmal, ob der auch einfach so ein bisschen alt ist und gar nicht so alt sein dürfte. Aber nee.
Wir wissen ja auch nicht, wann die Geschichte spielt, um ehrlich zu sein. Er hat ein Handy.
Naja. Genau, die spielt schon aktuell. Relativ, ja. Relativ aktuell.
Seit wann gibt's Handys?
Ich hatte schon so Handys. Kommt drauf an. Smartphone sagst du ja nicht, ne?
Nee. Aber ich würde auch nicht Smartphone sagen, wenn es ein Smartphone wäre.
Nee.
Benutzt du das Wort Smartphone? Nee. Für mich bleibt es immer ein Handy irgendwie.
Es ist ein Handy.
Ich finde, Smartphone ist einfach ein längeres Wort und es klingt halt scheiße.
Ja, also manchmal habe ich so komische Momente, wo ich dann so denke, ich muss jetzt sagen, mein iPhone, das mache ich dann einmal.
Aber nur, wenn du mit Unterprivilegierten redest.
Nee, dann denke ich so,
zeigen, wo ihr Platz
so
ist.
Ja, ich habe ja ein iPhone. Und dann, oder ich habe ein Smartphone. Das ist genau dasselbe, dass man sagt so, ich habe ein Smartphone und so. Und dann denke ich mir jedes Mal, nee, das ist ein Handy.
Ja.
Das ist einfach ein Handy.
Ich musste immer an meinen einen Lehrer denken, der hat das halt so beschissen ausgesprochen. Als es dann immer Smartphones gab, hat er mir gesagt, könnt ihr bitte eure Smartphones wegpacken? Und es war halt so, der Mann.
Phones.
Smartphones. Ich kann das nicht gut, aber so mit so einem extrem britischen Akzent. Und es war halt so, wahrscheinlich spricht er halt so Englisch, aber wenn du einen deutschen Satz sagst und da ist ein Wort Englisch und das ist plötzlich halt, als ob du irgendwie der krasseste edle Brite bist, so ausgesprochen, fand ich ein bisschen weird.
Ja.
Und da muss ich immer dran denken bei dem Wort Smartphone und deswegen kann ich das nicht mit guten Gewissens benutzen.
Ja. Mit gutem Gewissen habe ich auf jeden Fall.
Sehr gut, Christoph, ich wollte den gleichen machen. Ich habe gehofft, dass du den aufnimmst. Ich hab den Ball zugespielt, hingelegt, hast den aufgenommen, reingedribbelt.
Und eiskalt verwandelt, ja, ne? Eiskalt.
Lieb ich.
Mit gutem Gewissen habe ich auch gesehen, was uns in den letzten 4 Wochen erreicht hat. Wir müssen ja auch noch die Leute erwähnen, die wir beim letzten Mal nicht erwähnen konnten, weil wir die Folge vorproduziert haben. Das heißt, jetzt bedanken wir uns bei allen, die innerhalb der letzten 2 Folgen sozusagen uns unterstützt haben, uns bei ihre Strafeuros dagelassen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich an Celeste oder bei Celeste und Larissa, die jetzt Teil unserer wunderschönen Patreon-Familie sind und auch bei Stefanie und Kay Kuro, die nun Teil unserer Steady-Familie sind.
Genau, die kommen jetzt in den Genuss der Folgen werbefrei und wer weiß, es ist ja auch demnächst Halloween in sehr kurzer Zeit und dann noch Weihnachten, da gibt es ja in der Regel nochmal was extra.
Ja.
Vielen Dank aber auch an die anderen Donations und Strafeuros, die reingekommen sind und zwar bei PayPal von Julia, Wiebke, Nina, Carsten. Vielen Dank auch an Julian, das ist übrigens der junge Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aus der Geschichte von dem Ring, von dir, Christoph.
Ah, der hat sich nochmal gemeldet.
Ja,
stimmt,
der hat uns
nochmal
eine Mail geschrieben.
Follow-up geschrieben.
Und sogar noch uns bei PayPal was geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, Ole. Ich habe dein scheiß Rätsel gelöst.
Oh ja?
Ja. Es hat
jetzt
lange gedauert.
Gespannt.
Ich hatte zwischendurch, also ich sag, soll ich's?
Ja.
Okay. Es ist ein Rätsel, was man meiner Meinung nach nur lösen kann, wenn man sich das auflistet. Und ich habe halt eine tatsächliche Tabelle, die kann ich dir sogar zeigen. Die hieß ganz lange, ich hasse Ole.
Die blenden wir bei YouTube, wenn das technisch möglich ist, auch mal mit ein.
Kann ich machen. Genau, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, euch das anzugucken und das Rätsel selber zu lösen. Das muss dann nämlich weg. Ich habe es wirklich sehr lange angeguckt. Ich habe es irgendwann einem Arbeitskollegen von mir geschickt und der hat da auch lange drauf geguckt und er hat mir dann irgendwann geschrieben, er hat es gelöst. Und dann wollte ich aber, ab dem Moment wusste ich, okay, mit dem, was er an Infos gekriegt hat von mir, kann man das lösen. Und dann habe ich es mir nicht sagen lassen, ich habe es wirklich sehr lange noch dafür gebraucht. Ich habe da immer wieder drauf geguckt. Und die Lösung ist, weil es ja immer krumme Beträge waren, Und die Centbeträge, die es dazu gab, das sind die Tage zwischen der letzten Donation, den letzten Strafeuros und dem jetzigen Strafeuro. Das heißt, wenn der Strafeuro plus 41 Cent ist, dann ist es 41 Tage her, dass er uns das letzte Mal, weil er falsch lag, ein Strafeuro überweisen musste. Und deswegen hat er als Tipp auch gesagt, er hat einmal gesagt, warum zahlt er uns nicht mehr so viel wie früher? Und einmal hat er gesagt, dass er uns in gewisser Weise immer gleich viel zahlt. Und zwar immer 1 Cent pro Tag zwischen den Folgen. Das heißt einfach, für jeden Tag gibt es 1 Cent.
Hm. Ja.
So, ich habe sehr lange dafür gebraucht. Bitte?
Ja.
Und jetzt muss Ole sich ein neues Rätsel ausdenken.
Christoph, was war denn die Frage?
Christoph sieht aus, als ob er Einwände hat.
Nee, ich raff das nicht, aber.
Also hier,
pass auf. Wenn er jetzt sagt, also, aber wenn er jetzt angefangen hat mit 1,57.
Einfaches Beispiel hier. Da hat er am 16.07. das geschickt, egal.
Ja.
Und am 26.07., 10 Tage später, haben wir 1,10 Euro gekriegt als Strafeuro. 1 Euro als Strafeuro, 10 Cent für die 10 Tage zwischen diesen beiden. That's it.
Ja, okay, das verstehe ich.
Sehr gut. Hier siehst du, dass es 157 Tage waren zwischen dem letzten Mal, dass er falsch lag.
Ach so.
Ja.
Ah, okay. Ah, okay, jetzt, deswegen, ich kam jetzt gerade nicht drauf, wo jetzt die 2 zum Beispiel herkommt.
Genau, das war einfach, weil es sehr lange Zeit dazwischen war.
Ah, okay. Was war denn die Frage?
Wie die Frage?
Er hat einfach auf das Rätsel. Also.
Es gab keine Frage. Er hat einfach irgendwann angefangen, uns krumme Beträge zu überweisen und hat immer gesagt, ihr müsst nochmal das Rätsel lösen, warum ich euch krumme Beträge schicke.
Hm.
Es gab eigentlich kein Rätsel, sondern ich habe mich von Anfang an gewundert, warum er das macht.
Ja, okay.
Und
aber
dann hat er irgendwann, glaube ich, gedacht, wir müssten davon selber drauf kommen.
Ich dachte irgendwie, jetzt kommt irgendein geiler Code. Jetzt hat er einfach, es ist einfach kein Code, es ist einfach so, für jeden Tag gibt es 1 Cent.
Dachtest du, jetzt gibt es irgendwo eine Website?
Nee, ich dachte wirklich, es gibt irgend so ein da, so Buchstaben aus dem Alphabet. Und
der Ole Vinci-Code ist es.
Ja, ja. Oh. Ja, Ole.
Oh, das ist noch viel besser. Der Da Winkler-Code. Der heißt Winkler mit Nachnamen.
Ja, der Ole Winkler-Code.
Der Da Winkler-Code.
Der Da Winkler-Code. Geil, der wird in die Annalen dieses Podcasts eingehen, der Da Winkler-Code.
Also ich,
Ole Winkler-Code.
Ohne Scheiß, du kannst dir nicht vorstellen, Ole, wie erleichtert ich war. Also ich war auch ein bisschen pisst, weil das war so. Ich habe so lange auf diese scheiß Tabelle geguckt, dass ich irgendwann einfach wirklich keinen Bock mehr hatte. Ich habe darunter noch irgendwie so Sachen ausgeschlossen.
Aber ja, du musst es ja so machen, wie du es gemacht hast. Sonst.
Ja, genau. Sonst, vor allem, aber ich dachte
eben. Die ersten beiden Spalten reichen ja.
Ja, yeah, wusste ich ja nicht.
Ja, nee, genau. Aber jetzt, dann reicht das halt, ne?
Richtig.
Genau.
Okay, lange genug über Oles Rätsel
gerätselt.
Ich erwarte bei dem nächsten Strafeuro ein anderes Rätsel. Ich will da den Da Winkler-Code sehen.
Ich wette, es gibt jetzt Leute, die hängen sich jetzt richtig rein und die überlegen sich jetzt, was abgefahren ist.
Das fände ich geil. Ich mag sowas. Deswegen hat mich das auch so gewurmt, weil ich solche Rätsel eigentlich mag und eigentlich auch der Meinung bin, ich bin nicht so auf den Kopf gefallen und kann sowas ganz gut lösen.
Ja,
und
doch,
wie
das
lange
kann, ich, doch, bist du auch.
Ein
auch.
Bisschen dumm, ne?
Nee, das,
so.
nee, das kannst du ganz gut. Das glaube ich auch. Das meine ich ernst.
Naja, wie lange ich auf jeden Fall hier.
Ich bin auch froh, dass du nächste Woche Dienstag beim Quiz dabei bist.
Stimmt.
Ich hoffe, wir gleichen uns nicht zu sehr mit unserem Wissen, weil ein Kumpel, der da mitkommt, der ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, was das angeht.
Oha.
Und weißt du, wer auch da sein wird?
Wer?
Unser lieber Gebutsan.
Ah, aber in einem Gegnerteam hoffentlich. Ja, geil, ist noch besser.
Ja. Genau. Vielen Dank für den Support, Leute. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Vielen Dank auch wirklich an Ole für diese Unterhaltung hier. Josh, der hat sich ja wirklich wahnsinnig damit beschäftigt. Ich steige immer schnell bei sowas aus. Wenn ihr uns auch ein Rätsel stellen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr die Folgen werbefrei und vor allem auch extra Folgen hören möchtet, dann geht auf www.geschichtenausdemaltbau.de oder schaut in unsere Shownotes zu dieser Folge. Da sind alle Links drin, zu PayPal, zu Patreon und zu Steady. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Würden wir uns sehr drüber freuen.
Und wenn ihr das Ganze hier mal sehen wollt, geht auf YouTube, denn da gibt es das jetzt als Vodcast mittlerweile, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Lasst gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr da keine weitere Folge und ihr könnt. Wir sind heute im Wald tatsächlich.
Genau, und wenn ihr bei YouTube seid, also wir haben ja einfach bei YouTube eigentlich Geschichten aus dem Altbau, da kommt unser Kanal und wir haben noch so eine kleine Challenge am Laufen, wenn wir es schaffen, in diesem Jahr insgesamt 5000 Follower zu sammeln. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einem Viertel ungefähr, so 1250 haben wir. Mhm. Wenn wir 5000 knacken in diesem Jahr, dann machen Josh und ich einen Vlog aus einem Lost Place. Ja. Und wir fahren wirklich in einem Lost Place. Wir gucken uns das richtig an mit Kamera, mit Licht. Und ja, berichten von da, laden das bei YouTube hoch. Kleines Video für euch, wo wir jetzt einfach sagen, okay, wir machen diesen Podcast weiterhin wie gehabt. Wir laden ihn jetzt auch bei YouTube hoch, da könnt ihr uns angucken. Mhm. Aber wir wollen so ein bisschen testen, ob es auch von eurer Seite Interesse dafür gibt, dass wir über den Grusel-Podcast hinaus so ein bisschen Grusel-Content machen, wir uns wirklich mal Lost Place angucken, vielleicht, meine Ahnung, mal zu der wirklichen Teufelsgrube zum Würgeengel fahren
schon lange,
und solche Sachen mal wirklich machen, und das können wir super eben mit einem Bewegtbild-Konzept bei YouTube abbilden. Deswegen drückt da auf Abonnieren, kostet kein Geld, Leute, ihr habt alle einen YouTube-Kanal, die 5000 können wir auf jeden Fall locker schaffen, wenn ihr mitmacht.
Genau, das wird dann der Kanal für so ein bisschen längere Formate, für kürzere Snippets und kleine andere Sachen und Auflösungsbilder und Abstimmung. Geht einfach zu Instagram, denn die Link dazu wie immer auch in den Shownotes hier. Denn da gibt es halt genau das. Da könnt ihr immer mit abstimmen, ob ihr glaubt, die Geschichten sind wahr oder nicht. Und erfahrt auch ein bisschen was über echte Geschichten. Die müssen wir mal wieder eine Auflösung posten eigentlich. Ne?
Oh ja.
Das können wir nochmal machen. Da wird einer rausgekommen jetzt sein. Wenn ihr das jetzt gerade hört, könnt ihr schon sehen, oh hier, die letzten ein, zwei Tage ist auf jeden Fall was gepostet worden. Ja. Cool. Genau, folgt uns da gerne auch. Und natürlich vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren bei Spotify, bei iTunes, wo immer ihr uns hört, in eurer Podcatcher-App, falls ihr so hip seid. Ich benutze Podcatcher-App tatsächlich. Ja, macht das gerne. Wir freuen uns drauf und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch irgendwas?
Nö, wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns bei Instagram eine DM oder eine E-Mail über unser Kontaktformular.
Yes.
Schreibt uns eine Bewertung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen Dank.
Küsschen.
Aufs Nüsschen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Mit breiten Lächeln schlurfte der augenscheinliche Besitzer der Pension entspannt und mit einer Hand in der Hosentasche um den kleinen Tresen.
Ja, sorry, was aber denn? Jetzt hatte ich gerade. Jetzt hatte ich gerade in mein Steck den Schlüssel in der Arsch. Moment. Ich habe mir gerade vorgestellt, der Typ kommt aus der Pension mit einer Hand in der Hose.